Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, ich grüße dich.
Gerade die große Premiere hier bei uns in Berlin. Bist du vor so einer Premiere noch aufgeregt?
Ja. Also ich habe wirklich vor Premieren großen Respekt auch. Nicht, was die Abläufe so angeht, weil man ist ja immer relativ durchgetaktet an so einem Tag. Man hat vorher Interviews und spricht viel über den Film. Und ich bin aufgeregt aufgrund des Publikums. Das ist die erste Begegnung des Films mit dem Publikum. Insofern hat man dann vielleicht auch selber eine Begegnung mit dem Publikum und kriegt mit, wie kommt der Film an. Das ist aufregend.
Und so roter Teppich, ist das Pflicht oder Kür für dich?
Gute Frage. Ich finde beides. Ich genieße es sehr. Ich genieße die Aufmerksamkeit. Ich finde auch, dass eine Premiere das im Grunde auch rechtfertigt, dass man als Darsteller, als großer Teil des Films einfach da seinen Platz bekommt, seinen Auftritt hat. Und das ist auch immer wieder ein schönes Zusammenkommen mit einem tollen Kollegenkreis. Auch in dem Fall, ich habe also da immer eine große Lust drauf und ich genieße das. Und ich finde auch das Schickmachen gut. Ich bin auch ein Fan von, dass man dem Anlass sozusagen entspricht, wie man ausschaut. Also das mag ich auch sehr.
Und wenn du dann tatsächlich da in dem Premierenpublikum sitzt, wie fühlt sich das an? Kannst du dann auch abschalten und den Film wirklich auf dich wirken lassen? Oder sagst du, da hätte ich vielleicht doch anders oder so?
Das ist unterschiedlich. Das hängt ein bisschen, also stark davon ab im Grunde, ob man den Film schon mal gesehen hat. Aber auch wenn man ihn schon mal gesehen hat, man kriegt die manchmal vorher per Link und kann sich ein bisschen darauf vorbereiten, dass der Premiereindruck eben nicht der erste für einen selber ist. Aber wenn das der Fall ist, das gibt es eben auch.
Wie war es jetzt in diesem Fall?
In diesem Fall war es, da hatte ich ihn schon gesehen. Und da war ich sehr, also dadurch, dass ich die nächsten 5 Minuten natürlich immer kannte und so weiter, konnte ich mich ein bisschen umschauen, konnte so auch mal die Augen zumachen, konnte ein bisschen nachfühlen, ob bestimmte Witze, gerade Pointen, die ich gut finde oder gelungen, zünden oder nicht, ja, ob der Wortwitz rüberkommt. Und natürlich auch, der ganze Vibe an sich im Raum ist interessant zu spüren, ja, kommt der Film an, ist der im Raum, ist die Spannung auch noch nach 45 Minuten beispielsweise da, ja, oder nicht? Das ist total interessant.
Und diesmal hattest du nicht deine Frau, sondern deine Mama mit im Publikum.
Ja, diesmal war meine Mama hier, also meine Mama lebt in Berlin, ich ja in München. Und ich habe ihr gesagt, du hast eine Chance, den Film zu gucken, du kriegst eine Einladung, komm doch bitte. Und das genießt sie auch immer sehr. Also das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie bei einer Filmpremiere in Berlin dabei ist. Und den Zoopalast mag sie so, sie muss dann von Köpenick, muss sie in die Stadt rein und sagen wir immer, in Köpenick haben wir immer gesagt, wir fahren in die Stadt, wenn es nach Mitte geht oder weiter. Und so hat sie da ihren Ausflug und wir treffen uns dann auch und sind dann, ja, vor allem sehen wir uns, das ist ja auch total schön.
Der Vierer, da geht's ja in dem Film so richtig zur Sache, um das mal so zu sagen. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Geschichte.
Also der Vierer ist ein Film über zwei Paare und man könnte nahezu sagen, also um sie jetzt mal namentlich zu benennen, Paul und Sophie, Lukas und Mia. Und Paul und Sophie ist ein Pärchen sozusagen die befinden sich so in der Mitte ihres Lebens und haben ihre Beziehung schon weitestgehend gelebt, haben ein Kind miteinander und irgendwie ist die Beziehung vielleicht, ja, man kann sagen, ein bisschen eingeschlafen und sie haben nun die Idee, ihr Liebesleben so ein bisschen aufzupeppen, indem sie sich gegenseitig auch den Vorschlag machen, wie wäre es denn mit einem Vierer mit zwei anderen, die wir kennen. Und in dem Fall komme ich jetzt ins Spiel als Figur Lukas, der aus einer anderen Stadt stammt, dann in diese Stadt reist zu den beiden und es gibt eine Verabredung in einer Bar, wo alles passieren soll und dann kommt eben auch alles anders, als man gedacht hat. Der Vierer ist ein Film, der als Beziehungskomödie sehr gut funktioniert, aber einen dramatischen Kern auch in sich trägt, denn er stellt auch nicht allzu kleine Fragen an, wie lieben wir, wie wollen wir zusammen sein, lässt sich es gibt eine alte Liebe und eine junge Liebe, also zwei, die sich kennenlernen und gegenüber zwei Leuten, die schon lange zusammen sind, wie lässt sich Beziehung leben? Und dann darum kreist er in sehr amüsanter Form.
Was hat dich speziell an dieser Rolle gereizt?
Mich reizen Beziehungsfragen und deswegen der Film stellt die sehr deutlich.
Ihr seid ja auch, ja, kann man sagen, relativ freizügig. Also sehr viel nackte Haut auch zu sehen. Ist das schwieriger? Also selbst wenn man Schauspieler ist, mit so Szenen umzugehen, wird das geprobt? Wird das vorher? Ich hatte vor einiger Zeit hatte ich Katja Weizenböck hier, die ja unter anderem die Intimitätsbeauftragte ist, auch am Set. Und die erzählte, dass so wirklich auch Berührung und so vorher genau abgesprochen werden. Wo darf ich, wo nicht und was ist zu viel, was wird gezeigt? Wie habt ihr das gemacht?
Genau so. Also das ist wirklich so. Wir hatten natürlich auch einen Intimacy Coach, heißt das weitestgehend beim Set, der seit einigen Jahren wirklich eine starke Funktion auch hat, die auch wichtig und richtig ist, meiner Meinung nach. Es ist halt so, dass du auch nach Jahren im Filmgeschäft, bei mir sind es jetzt, also werden es 15 Jahre bald, und ich bin öfter schon mit, also ich sage jetzt mal, expliziteren Szenen konfrontiert worden. Und das ist einfach eine Hilfe für vieles, was einen Menschen betreffen kann. In meinem Fall könnte ich davon sprechen, dass ich vor solchen Szenen aufgeregt bin, tatsächlich, ja. Dass ich gar nicht weiß, vielleicht, wer ist wirklich mein Gegenüber. Also klar castet man Ensembles und man kennt sich im Grunde auch nach 15 Jahren Filmbranche ein bisschen, aber man hat diese Szenen ja nie miteinander gelebt oder gedreht. Also es ist alles neu. Das ist natürlich immer eine Situation, die mit Hemmungen safe was zu tun hat. Es ist einfach so, dass man, also im wenigsten Fall trifft man auf Leute, die sagen, ja, let's go. Und das wäre auch komisch und strange, wenn Leute diese Distanz, die man ja erstmal miteinander hat, sofort durchbrechen würden. Also dafür hilft der Intimacy Coach, auf Tuchfühlung zu kommen miteinander, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was geht, was nicht geht. Und es ist ins kleinste Detail gebaut und abgesprochen, tatsächlich.
Ja. Und man muss sich ja auch immer vorstellen, da stehen ja wirklich ganz, ganz viele Leute auch noch um euch rum, die Kameraleute, Regie und so. Und das sieht man natürlich als Zuschauer nicht, aber für euch ist das ja richtig ein Podium, ne, vor dem ihr das spielt.
Ja, wir haben auch, und das jetzt muss ich mal überlegen, dass ich da nicht zu viel über den Film verrate, denn er soll geschaut werden. Es gibt innerhalb des Films wirklich einen sehr langen Dialog und eine sehr lange Szene mit vier Menschen. Und da passiert so einiges in dieser Frage. Jetzt berühren die sich nicht, kommen die nicht zusammen, zu vier, zu zweit, wie auch immer. Und da war natürlich die Herausforderung, allein weil das so eine lange Szene ist, da sind alle im Raum oder wer ist dann eigentlich im Raum? Die Kamera muss es natürlich filmen, also wie stellen wir das her, proben wir das oder wollen wir wirklich über so, also das ist wirklich eine erstaunlich lange Szene, müssen wir die nicht eigentlich proben und proben wir sie mit allen und so lange und wie lange und so. Und dann haben wir sie tatsächlich mehrmals in der Woche, bevor wir sie gedreht haben, zu viert geprobt. Wir haben in Wien gedreht und wir hatten jeder eine eigene Wohnung und hatten die Chance, uns da auch eben da zu treffen und uns kennenzulernen und so weiter. Und da haben wir die Szenen tatsächlich auch geprobt.
Spannend. Ja. Der Vierer. Also unbedingt reingehen ab jetzt in unseren Kinos. Du selbst bist ja schon eine ganze Weile verheiratet, hast drei Kinder und hast im Grunde ja mit deiner Frau auch sehr jung angefangen, Vater zu werden. War das so geplant? Wolltest du das so? Bist du so ein Familienmensch?
Total. Ich habe mit 29 haben wir unser erstes Kind bekommen und ich wollte das. Ich wollte das so sehr und im Grunde auch wirklich beide Kinder, also alle drei hintereinander waren Wunschkinder und ich finde es großartig. Ich finde es wirklich, also es ist mein Lebenstraum im Grunde, den ich da leben kann mit uns. Und das war richtig mit Ansage.
Du hast es eben so im Nebensatz gesagt. Du bist ja Ur-Berliner, wie wir wissen, und lebst jetzt in München. Wie konnte das denn passieren?
Also erstmal ganz simpel auf dem Papier, kann man sagen, wenn man das so nachvollzieht. Ich habe ein Vorsprechen gehabt an der Schauspielschule hier in Berlin, wo ich studiert hatte, an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Und da kam ein Münchner Intendant vom Volkstheater, namentlich Christian Stückel. Der ist das sogar heute noch, interessanterweise. Also das ganze Spiel 2006 war dieses Intendantenvorspiel an unserer Schule in Berlin und er kam und er hat mir sofort zugesichert, egal wann ich komme, ans Haus nach München. Ich hatte einen Platz, ich hatte ein Engagement. Er hat zu mir gesagt, guck jetzt check deinen Marktwert aus, reise mal durch die Republik, sprich an anderen Theatern vor und wenn du nichts hast und woanders nicht hin willst, komm zu uns. Und das habe ich also so noch nie gehört, dass es sowas gibt. Dann war es für mich natürlich ein Geschenk. Ich war da recht gerührt von und fand ihn in dem Moment auch absolut glaubwürdig. Und dann habe ich das aber wirklich so gemacht. Ich bin dann noch nach Hamburg und nach Wien und habe in Berlin vorgesprochen, weil ich so diesen Traum hatte, die größten Häuser zu bespielen. Das Volkstheater ist jetzt nicht das größte Haus, aber es ist ein super Haus zum Starten. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann erkannt, toll, ich kriege ja große Rollen. Ich kann also gleich voll einsteigen und weitermachen. Also wie im letzten Studienjahr auf der Schauspielschule einfach rein ins Theater und Gas geben. Dann schon sogar mit Don Carlos. Wahnsinnig großes schweres Stück. Ja.
Und du hast deine Frau dann da kennengelernt, weil das alleine wäre ja noch kein Grund, was du gerade erzählt hast, da zu bleiben. Aber du bist tatsächlich dann, du kamst und bist geblieben.
Ich kam und bin geblieben. Ich habe ganz schnell Leute kennengelernt, die in der Stadt schon verhaftet waren, die daher kamen, wo ich gemerkt habe, mir gefällt diese Münchner Lebensart total, mir gefällt die Stadt sehr. Ich habe meine Frau kennengelernt, wir haben uns schnell verliebt. Ich habe gedacht, das könnte echt ein Lebensmittelpunkt werden und der ist es geworden. Und ich habe das auch nie, ich habe immer so gedacht, vielleicht, klar, wenn die Idee kommt oder die Lust wegzuziehen, werde ich es tun. Aber es kam tatsächlich nie und deswegen bin ich total glücklich heute in München.
Bist du auch so ein Wiesengänger?
War ich. Ich habe das anfänglich, ich habe gestartet, ich bin wirklich oft zu den Wiesengängen in den ersten Jahren und so. Das hat sich bei mir ein bisschen erschöpft nach 6, 7 Jahren. Und hatte ich dann nicht mehr so Lust. Und jetzt, ja, also vor allem nicht so exzessiv zu gehen. Am Anfang war das sehr, war ich auch noch jünger und so weiter. Jetzt mittlerweile gehe ich auf ein Bier hin und treffe ein paar Leute und dann gehe ich wieder.
Lass uns doch mal auf Berlin kommen. Du bist ja nun Berliner. Wenn du auf deine Stadt guckst, was ist so dein Kiez? Wo gehst du heute unbedingt hin, wenn du hier bist?
Seit ein paar Jahren komme ich nach Berlin, oft ja beruflich, und ich habe irgendwie angefangen, mir neue Kieze zu erschließen. Also ganz bewusst, weil es so viele Ecken gibt, wo ich noch nie war. Und dann fahre ich da hin und das hat jetzt wirklich lange sich natürlich, jetzt komme ich aus dem ehemaligen Osten der Stadt und das hat sich erstmal auf den Westen der Stadt spezialisiert, dass ich wirklich so Ecken ergründet habe, wo ich eben früher nie war, nie sein konnte. Und das waren jetzt zum Beispiel also diese wirklich links und rechts vom Kudamm. Das erschließe ich mir total, weil mich der Kudamm irgendwie immer noch fasziniert und interessiert. Und da findet man auch alte Geschichten. Also da ist Paris Bar jetzt noch eine der moderneren Geschichten, aber da zum Beispiel zu sein und sich ein paar Geschichten anzuhören, wenn man mal auf Leute trifft, auch in der Branche, die da auch in wirklich vor Jahren da ihre Feste gefeiert haben. Sowas interessiert mich natürlich.
Oder aber im Diener.
Absolut, im Diener. Da bin ich, da, ja, das ist auch eine wirklich schöne Gaststätte. Also so nenne ich sie, eine Gaststätte. Wir haben da auch gedreht für SMS für dich damals.
Ja, eben.
Es ist ein wunderbarer Laden, ja, natürlich. Und ja, ich suche auch Bars auf, das mache ich auch gerne in Berlin. Und die letzte, die ich entdeckt hatte zum Beispiel, die mir sehr gut gefällt. Und da muss man sich auch nicht, das habe ich nämlich gedacht, ich bin nicht fein genug gekleidet, um ins Waldorf Astoria reinzukommen, dieses wahnsinnige Hotel am Kudamm. Aber es gibt dort die Langbar in der ersten Etage und da kann jeder hingehen und kann einen wunderschönen Cocktail trinken, das mache ich gerne.
Also du bist in Berlin aufgewachsen, Prenzlauer Berg?
Korrekt, in Prenzlauer Berg die ersten Jahre.
Ja, und hast sehr aktiv auch Fußball gespielt und sehr erfolgreich.
Ja, auch so erfolgreich. Also was hast du gefunden?
Weil so einiges. Aber die Frage ist, wolltest du wie alle Jungs auch mal Fußballer werden, so richtig beruflich?
Nee, das hatte ich als Bild nie so vor mir. Ich hatte aber eine große Lust am Spielen und dachte auch, dass ich im Vergleich zu den anderen auf dem Platz ziemlich gut bin. Und dennoch hat sich das nicht so für mich aufgebaut, dass ich so dachte, ich werde Fußballer. Ne?
Welche Rolle spielte denn Musik in deinem Leben?
Ja, fast die größte in meinem Leben. Also es ist, oder vielleicht auch die längste. Das ist die längste Rolle meines Lebens, würde ich sagen. Also die sie spielt, ja, weil, ja, Musik, das ist für mich so wichtig. Also Musik zu entdecken, Musik zu hören. Und ja, die begleitet mich einfach. Also jede Form auch von Musik. Ich bin da auch so sehr neugierig, in sehr vielen Genres unterwegs.
So als Jugendlicher, wer waren da so deine Helden?
Ganz am Anfang hatte ich natürlich einen David Hasselhoff an der Wand, wie so viele Jungs in meinem Alter damals. Ja, es geht bei Europe los, würde ich sagen. Final Countdown war für mich eine Riesennummer. Die habe ich als Kind schon wahrgenommen und die im Kinderwagen getrellert, ja, diese Fanfare, die den Song so schön macht. Und ja, Hasselhoff dann. Und dann später, ja, dann wird es natürlich anspruchsvoller. Ne? Also in den 90er Jahren viel Rock, viel Gitarre. Also
hast du selbst auch gespielt?
Ja, ich habe auch eine Band gehabt, eine Schulband damals und wir waren echt gut. Also ich sage das immer so gerne, weil wir alle so autodidaktisch an unser Instrument gegangen sind und wir waren immerhin am Ende 8 Leute und wir waren echt gut. Lens Flair war der Name und das habe ich sehr genossen die Zeit.
Du warst 8, als die Mauer sich öffnete. Das jährte sich ja gerade zum 35. Mal. Hast du noch Erinnerungen an diesen Tag?
Ja, wir sind am nächsten Tag rüber, wie man ja so schön sagte. Wir sind rüber, um West-Berlin zu sehen. Mit meiner Mutter, meinem Vater, meiner Schwester sind wir rüber. Das war Grenzübergang, Baumschulenweg, Neukölln muss es ja dann sein. Also Treptow-Neukölln, die Ecke. Und dann, ja, das waren eindrückliche Erlebnisse. Die Stadt hat ab dem Moment, wo du darüber bist oder dich dem Grenzübergang genähert hast, den ehemaligen sozusagen, ganz anders gerochen. Also es war wirklich, das ist ein ganz bleibender Eindruck, dass Autoabgase ganz anders gerochen haben im Westen wie im Osten. Das konnten wir natürlich, interessanterweise erzählen das auch Leute aus dem ehemaligen Westen, die in den Osten kommen, ne?
Ja, ja, absolut.
Wie es halt stinkt, wie schlimm es stinkt, wie schlimm die Autos stinken und so. Und andersrum war das fast ein angenehmer Geruch, was Autoabgase anging für mich als Junge, ne? Und natürlich das erste Spielzeug, das war dann so ein Auto, wo man draufdrücken konnte und das hat einen Sound gemacht und die Sirenen gingen an. Das waren Sachen, wo ich so dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie kann das denn sein? Dass das sowas jetzt in meinen Händen. Also ich habe die politische Dimension nicht kapiert, aber ich habe kapiert, dass hier was Großes gerade los ist. Jetzt hätte man als hätte man dreimal Geburtstag auf einmal.
Und die Wendezeit als solche, da warst du ja quasi mitten in der Pubertät. Wie hast du die erlebt in Berlin?
Da war ich viel unterwegs. Da bin ich so in meinem Kiezviertel, das war ja alles Treptow, Köpenick, Schöne Weide. So. Wir waren viel auf Party. Ich war viel draußen. Also ich habe auch noch Fußball gespielt. Das war so ein bisschen parallel. Ich wurde dann, das stimmt ja, also so langsam erwachsen und war dann nicht mehr so das Kind auf dem Fußballplatz, sondern halt einer der Älteren. Ja, ich fand es eine wilde Zeit. Also heute kann man ja da so schön retrospektiv drüber faseln. So. Aber wenn ich mich jetzt wirklich mal zurückversetze, war es einfach, glaube ich, eine ganz normale Jugend, aber das alle hatten irgendwie im Freundeskreis Power und Bock aufeinander und irgendwie war Berlin ja auch interessant. Also man hat ja immer geguckt, wo ist der nächste Laden, wo ist der nächste Club, welcher macht auf, welcher macht jetzt zu.
War so alles möglich, ne?
Fand ich schon, ja. Und ich gehöre noch zu einer jüngeren Generation, ja. Also die 5 Jahre älter sind, die haben ja wirklich noch mehr gesehen und erlebt. Und wir blieben da so ein bisschen in unserem Kiez halt so, aber ich habe gespürt, dass da was los ist und das war interessant.
Weil wir gerade vom Fußball sprachen, ich glaube, die Frage erübrigt sich fast, für welchen Verein schlägt dein Herz?
Ja, das ist der 1. FC Union Berlin natürlich.
Natürlich. Und gehst du auch noch ins Stadion?
Nee, das schaffe ich ja viel zu selten. Also wenn ich in der Stadt bin, dann versuche ich das schon. Aber ich bin wirklich, ich muss sagen, also in den letzten Jahren wirklich aus der Entfernung trage ich ihn im Herzen und halte sozusagen im Süden des Landes die Stange hoch für den Verein. Nö, aber das ist total, ja, da bin ich auch Fan von. Man sucht sich den Verein nicht aus, ja. Das habe ich mal versucht in Jugendjahren in Berlin. Da war mir Union noch nicht so wichtig. Da war ich als Berliner auf dem Fußballplatz 1860-Fan. Das habe ich aber mit dem Umzug nach München verändert.
Man sucht sich den Verein nicht aus. Das sagt mein Sohn auch immer, aber der ist Herthaner.
Ist in Ordnung.
Ja,
Handshake.
Wann und wie hast du denn die Schauspielerei tatsächlich für dich entdeckt?
Ich habe, glaube ich, so als 9-Jähriger, 10-Jähriger wahrgenommen, dass meine Cousine, schönen Gruß an Rieke an der Stelle, Schauspielerin ist. Was für meine Familie natürlich total normal war, aber ich wusste mit 9 nicht, was das genau bedeutet. Ja? Und dann habe ich sie in einem Film gesehen und dachte, was ist das denn für ein geiler Beruf? Also das hat sich mir schon irgendwie total erzählt, dass es gibt Rieke bei uns, bei der Oma beim Kaffee oder wenn wir Familientreffen hatten. Und dann gibt es Rieke tatsächlich in diesem Fernseher drin, wo so viele andere, die man ja auch geschaut hat, drin waren. Dachte ich, da will ich auch rein. Ja. Also interessant auch, weil da war schon so dieser Film schon viel interessanter für mich als das Theater. So wie es heute wieder ist. Ne? Also, und mein Vater war Bühnenbildner. Oder das sind so Sachen, Erinnerungen, wo ich da wirklich noch weiß, wie er mit einem kleinen Finger, kleinste Pappen, weißt du, diese Modelle klebt, um die dann später im Theater zu realisieren, diese Bühnen, die wir dann auch betreten haben als Kinder. Also dieses Umfeld war schon immer sehr stark bei uns. Meine Oma war sogar Ankleiderin im Deutschen Theater. Also das sind so, das ein Rolf Hoppe, so ein Name geistert schon seit Jahren in unserer Familie rum, ja, dass das die Größten sind. So. Mhm. Und deswegen, ich hatte mir dann auch recht früh, muss ich kurz erzählen noch, den Dieter Mann als Vorbild genommen, als ich dann so die ersten Theaterbegegnungen dann selber, wo ich dann mit 19 so ins Deutsche gegangen bin und so, fand ich den echt irre. Und da dachte ich, ach, das mache ich auch. Ich werde so ein zweiter Dieter Mann, habe ich gesagt.
Ja, man muss große Ziele haben, ist doch genau richtig. Und dann hast du dich Anna Ernst Busch beworben und gleich beim ersten Mal geschafft?
Nee, beim zweiten Mal. Mhm. Ich habe erst, also das hat, ja, brauchte da ein bisschen. Das war aber vollkommen in Ordnung, konnte deswegen sogar meine Ausbildung wirklich abschließen als Erzieher. Hatte ich nämlich noch gerade fast fertig und habe dann meinen Zivildienst noch angehangen und war dann sozusagen mit allem fertig und konnte in meinen neuen Beruf, also ins Studium, um einen neuen Beruf zu erlernen. Ja, das ist schon toll.
Und hattest du Erzieher so aus Überzeugung tatsächlich machen wollen?
Ja, ich habe mit einer 9. Klasse ein Praktikum gemacht. Und da mir bis heute so ein bisschen die Fähigkeiten fehlen, so im Technischen und im Handwerklichen, und viele Jungs das damals in meiner Klasse einfach so gewählt haben als Praktikumsplatz, so, die sind dann halt zum Automechaniker gegangen oder so, wusste ich schon, ich will auf jeden Fall was mit Menschen machen. Und mein Gefühl war, ich bin da, glaube ich, ganz gut aufgehoben im Kindergarten, ich mache das mal 3 Wochen. Und das hat total gefunkt. Also ich war in der 4. Klasse dort, also das waren so Hortkinder, die halt zur Betreuung in den Hort kam, und da haben wir einfach mit denen den Nachmittag verbracht über 3 Wochen, und da habe ich gemerkt, das ist ein Mega-Job, mit den Kindern zu arbeiten, alles zu machen, was die wollen, beziehungsweise die machen alles, was ich will. Also das hat sich ja immer so ein bisschen die Waage gehalten. Und dann dachte ich, nee, das mache ich, da bin ich für gemacht, für den Erzieherjob. Und das hat sich auch bewahrheitet, ich habe das wirklich gern gemacht.
So, jetzt waren wir bei der Ernst Busch, dann ging es ja nach München, wir sprachen schon drüber. Also ich habe dich damals zum ersten Mal, glaube ich, bewusst wahrgenommen bei Friendship, als du an der Seite von dem
anderen. Eigentlich bin ich immer der andere, Matthias Schweighöfer. Liebe Grüße geht
genau,
raus.
Ja. Genau, genau. Hast du das selber auch für dich so als Durchbruch empfunden? Es gab ja dann auch Preis.
Ja, es war irgendwie spürbar. Die haben zu mir in Amerika beim Dreh, wir haben den in Amerika gedreht, den Film, da haben die schon gesagt, es wird wahrscheinlich sehr erfolgreich. Da haben die so gesagt, das könnte 1 Million Zuschauer machen im Kino. Das war damals eine Marke, ist es ja heute auch, also umso mehr fast heute noch. Das ist eine Wegmarke, also 100, also 1 Million Leute ins Kino zu kriegen, das ist wirklich irre. Und ja, das, da konnte ich mich ein bisschen drauf vorbereiten, sagen wir mal. Und dann hat sich das bewahrheitet, dann waren tatsächlich 1 Million im Kino. Und ich habe dann auch schon gemerkt, dass auf einmal Drehbücher kommen. Die kamen ja vorher partiell. Also da waren irgendwie, da gab es vielleicht mal 2 Drehbücher im Jahr. Und nach Friendship gab es auf einmal 5 im Monat.
Und du hast den Bayerischen Filmpreis ja gekriegt als Nachwuchsschauspieler.
Der hat viel befeuert, tatsächlich. Ja. Das stimmt. Der hat viel befeuert. Das ist ein sehr bedeutender Preis für Anfänger. Also gerade der Nachwuchspreis ist, ist dort wirklich der Pyro. Er sieht ganz schön aus. Ist so eine Keramikfigur. Wunderbar. Und nee, das hat tatsächlich auch viel befeuert. Das kam aber eben alles in dieser Zeit. Das war alles damals 2010 ist das losgegangen. Und im Grunde habe ich das als meinen Durchbruch. Wenn ich das heute lese, der Durchbruch kam mit Friendship, dann nicke ich immer. Und das ist so, ja, das stimmt.
Und mit dem anderen, also Matthias Schweighöfer, hast du ja noch einige andere Filme auch gemacht. What a Man zum Beispiel. Hilft das, wenn man sich so gut kennt im Grunde genommen? Oder ist das egal? Ist man da so professionell, sagt ihr, ist eigentlich egal? Oder macht es einfach mehr Spaß?
Also ich finde beides richtig gut. Ich finde es ganz toll, auf Leute im Job zu treffen, mit denen man vielleicht mal arbeiten wollte, aber es kam nie dazu. Dann ist das oft glücklich bei mir verlaufen, dass ich dachte, ah ja, siehst du, da war ein Grund, warum ich mit dir so gerne spielen wollte. Denn es ist ganz angenehm und es ist eine tolle Zeit und toll, wie wir zusammen spielen und matchen. Das ist für mich nach wie vor eine große Neugier auch in meinem Beruf, jetzt als Schauspieler wirklich bleiben zu wollen, um Leute kennenzulernen und im Spiel auch kennenzulernen. Und dann gibt es, und da zählt Matthias sicher dazu, genauso wie Caroline Herfurth, Kolleginnen und Kolleginnen, wo es total schön ist herauszufinden, wie geht's denn weiter mit uns? Also auch in den Rollen, in den Konstellationen und in den immer wieder neuen Filmen. Ich bin bei Caroline speziell ganz, ganz, ganz Feuer und Flamme, wie wir so weitermachen. Und weil man sich darin kennenlernt, das ist wirklich, ja, vielleicht sogar ein Privileg, weil es ist, also ich habe jetzt nicht so viele Kollegen und Kolleginnen, wo das wirklich so geblieben ist. Bei ihr ist es so, bei Matthias auch nicht mehr so, weil wir ja gar nicht mehr so viel miteinander drehen und er hat ja auch ganz andere Ziele mittlerweile, die er verfolgt.
Er ist so weit
weg. Ja, ja, aber das ist auch schön, dass er das endlich, der fliegt ja durch die Welt. Also ist ja auch toll.
Apropos Fliegen, du hast Flugangst?
Ja, ich habe sie ein bisschen, aber ich kriege sie super in den Griff zurzeit. Also ich habe bei der Lufthansa, witzigerweise war ich das letzte Seminar. Nee, ich war das letzte Seminar in Tegel, so war es. Also Berlin-Bezug wieder. Tegel wurde ja geschlossen und da waren wir das letzte Seminar, meine Gruppe, das Flugangstseminar, was an einem Wochenende stattfindet, wo man so ein paar Tools an die Hand kriegt, wie man sich traut, in den Flieger zu gehen. Und das ist, also klappt erstaunlich gut.
Einer meiner Lieblingsfilme auch von dir ist Der Ballon.
Ha, da fliegen wir auch.
Da fliegt ihr auch. Das hast du ja auch, da bist du ja wirklich geflogen. Ne? Das war ja kein Double.
Nee, da bin ich wirklich geflogen und ich habe sogar für den Film, das weiß ja keiner, da haben wir ein, naja, wie soll man sagen, man sagt ja Fahrt bei Ballon, sagt man ja Fahrt, eine Ballonfahrt gemacht zur Vorbereitung über Augsburg. Das war super eindrücklich, weil wir auch mal sehen konnten, wie so ein wirklicher Ballon heute zwar, aber gut, immerhin, wirklich aufgeblasen wird, ja, wie der sich aufstellt, dieses Monster. Und das war tatsächlich im Film dann relativ ähnlich, nur aus selbstgebastelter Seide, also selbst genäht, ja. Also das war schon irre, dass wir auch mal wussten, ich und David Cross haben das damals gemacht, mit dem ich den Film dann gespielt habe, wie das ist in der Gondel, ja, auf, ich weiß gar nicht, wie hoch man da fliegt, aber das war, also ist wirklich zu empfehlen. Das Ganze.
Ich würde ja im Leben da nicht einsteigen wollen. Ich habe normalerweise keine Flugangst.
Ja, interessant, ne? Ich hab so ein bisschen auch machen müssen. Also man hat mich jetzt nicht gezwungen, aber die Neugier war dann so groß. Ich muss es, glaube ich, machen, ich will es wissen.
Der Film, hat der dich in besonderer Weise vielleicht auch berührt als Berliner? Weil das, ich meine, das ist ja nun mal eine wahre Geschichte.
Brutal. Ich habe das Drehbuch gehabt und dachte, boah, ey, das Geilste daran ist, dass Bulli das macht. Nee, dann das Geilste ist, dass ich das spielen soll. Also das heißt, ich hatte ein Thema schon lange bis, also wirklich die letzten eigentlich mein Leben. Ne? Ich bin wirklich seit der Wende mit diesem Wendethema irgendwie auch beschäftigt. Mhm. Ich mache das unruhig, aber auch ich interessiere mich dafür. Ich finde, dass das ganz viel mit mir, unserer Familie, mit der Stadt zu tun hat, in der wir heute auch hier sind und aufnehmen. Also das ist einfach in mir und ich finde, also es ist ja auch schon so viel gesprochen worden und auch der Film trägt dazu bei, darüber zu reden und dennoch entdeckt man immer wieder so viel Neues und Interessantes.
Du hast eben Caroline natürlich schon, Caroline Herford, erwähnt. Ihr habt zwei Filme gemacht. Einmal SMS für dich, das war ja ihre erste Regie, die sie gemacht hat und dann die zweite Wunderschön. Beides tolle Filme und sie ist ja genau wie Matthias Schweighöfer auch gleichzeitig Regisseurin und eben spielt auch mit, immer die Hauptrolle. Du hast mir gerade auf der Treppe was verraten.
Ja, ich habe dir verraten, das habe ich dir natürlich verraten. Jetzt ist ein bisschen, welcher Tag ist heute? Weil es ist.
Ist immer noch Sonntag.
Es ist immer noch Sonntag, genau. Deswegen kann ich sagen, weil Sonntag ist. Achtung, jetzt kommt das, wie sagt man, das i-Tüpfelchen.
Ja,
es gibt einen zweiten Teil von Wunderschön mit dem tollen Titel Wunderschöner. Und der kommt im Februar raus. Ob ich das sagen darf, weiß ich allerdings nicht. Aber dass es ihn geben wird, das weiß man.
Ach, wie toll.
Genau, oder das darf man jetzt wissen, ja.
Lass uns nochmal über Dagobert sprechen, weil du hast, wie du richtig sagst, so irre viel gemacht. Und im Oktober konnten wir dich ja schon sehen als Dagobert. Mhm. Als du diese Rolle angeboten bekamst, zu dem Zeitpunkt, war dir diese Geschichte noch präsent? Weil da warst du ja auch noch Kind, als das passierte.
Ja, das ist eine ganz, ganz präsente, eine ganz präsente Geschichte meines Lebens nach der Wende wiederum auch. Also das war eben so, wir haben den voll mitbekommen, ne, zu Hause. Meine Mama hatte den Berliner Kurier immer sich jeden Morgen gekauft zu der Zeit und der hat immer dann sehr fleißig berichtet, wenn Herr Funke mal wieder zuschlug. Und das hat sie uns auch erzählt und hat mir irgendwie gezeigt, dass sie den ganz sympathisch findet. Das fand ich natürlich ein bisschen irritierend, weil ich so dachte, okay, also hier steht was von Bomben, hier steht was von Kriminal, hier steht was von Polizei und du lachst dir eins. Und ich habe aber auch damals schon meine Mutter zu der Zeit gut gekannt, also auch ihren Humor vor allem, will ich sagen, gut gekannt, dass ich so mitbekam, also das, was Arno Funke vielleicht auch ausgemacht hat, das hat sie irgendwie auch gesehen und darüber immer schmunzeln müssen, wie gewieft er es gemacht hat, wie das ist eben auch so eine Geschichte vielleicht, ne, meine Mutter, also oder wie viele den auch witzig fanden oder wie viele es gefreut hat, dass er die Polizei naht, das ist ja so der Satz dazu. Und deswegen konnte ich mich daran sehr gut erinnern und ich habe zu ihm auch, also zur Geschichte Dagobert, immer auch irgendwie so einen Hang gehabt. Ich fand das immer interessant, auch lange bevor das Drehbuch kam. Ne? Ich habe das nie vergessen. So war es fast wie ein, ich konnte gar nicht glauben, dass das dann zu mir kam.
Ja.
Ich dachte, ich bin ja genau der Richtige. Also ich erzähle euch noch was über die Geschichte, was ich weiß, was ihr nicht wisst, aber so krass war es nicht, weil der Autor hatte sehr genau gewusst, was er da schreibt.
Ja.
War toll.
Und es ist ja auch, ich meine, der hat ja auch so eine ganz vielschichtige Persönlichkeit gehabt. Ne?
Ja, aber und auch eine sehr, vielleicht sogar gar nicht so einfach zu durchdringende, ne, dadurch. Das ist so, wenn bei jemandem so ein großes Bild entsteht, gerade medial oder eben über die Medien und über Zeit, die vergeht, musste man oder ich mich oder habe mich damit beschäftigt, das vielleicht ein bisschen mal, das große Bild mal ein bisschen runterzuholen und mal zu gucken, wer ist denn das eigentlich, ne? Oder wer könnte er gewesen sein? Ich habe da aber ein bisschen mir das nicht ganz so leicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich will den gar nicht treffen. Ne? Das lag auf der Hand, der hat die Serie, der Arno hat die mitberaten, der hat gesagt, egal welcher Schauspieler da kommt, ich bin ready, der soll kommen, der soll mich fragen oder so, ja. Das wäre alles möglich gewesen.
Und das hast du nicht gemacht?
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich wollte diese, sagen wir mal, das Papier, ja, das Drehbuch, die geschriebene Figur von Ronny, die ja auch schon nochmal interpretiert ist, in dem Moment dann nochmal interpretieren und ihn dann erst treffen. So habe ich es tatsächlich gefahren und habe dann auch gemerkt, das ist schon okay. Also ich habe ihn irgendwann natürlich getroffen.
Wie war da die erste Begegnung?
Ja, die war schön. Das ist eben so, das war am Set und das war ganz, ganz, also eigentlich auch ein bisschen unaufregend. Aber deswegen total toll, weil eben sich überhaupt nichts von der große Arno Funke oder ich habe den da bis dahin schon 2 Monate gespielt, ja, und hatte diese wahnsinnigen Erfindungen alles schon durch und in mir wuchs der ja geradezu und
du wusstest mehr über ihn als er über sich selbst wahrscheinlich.
Ja, ich bin dem schon sehr nahe gekommen und dann sagt einfach nur jemand ganz normal Hallo und dann ist so, also es zerplatzt jetzt keine Illusion, sondern es ist natürlich so, es ist ein Mensch, ja, so und ich sag auch Hallo und wir haben uns da angeguckt und gewusst, was wir was wir mit dieser Geschichte auch machen. Denn das ist auch eine für ihn, die, wo er manchmal so ein bisschen, naja, will ich sagen, wo er doch vor so ein bisschen Scham empfindet. Vielleicht gegenüber seiner Tätigkeit damals. Der reut sehr stark und das ist irgendwie auch Teil der Erzählung, schönerweise, finde ich. Und das kriegt man manchmal sogar noch mit und das bringt einen auch nah an ihn ran, finde ich. Das ist angenehm, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man trifft wirklich einen Verbrecher oder so. Das ist ja alles gar nicht so. Man konnte schon riechen, dass da ein guter Mensch agiert. Mhm. Ja, das ist halt aber das macht die Geschichte interessant. Ja, eindeutig oder vom Gefühl her, ein guter Mensch tut schlechte Sachen. Wie kommt das? Ja. So, und das kann man in der Serie sehen.
Jetzt im Kino, haben wir schon drüber gesprochen, der Vierer, was steht denn noch an in den nächsten Monaten? Ich meine, wir haben in anderthalb Monaten Weihnachten und da ist es ja schon wieder vorbei.
Ja, du bist schon wieder bei den weltlichen Themen. Ich wollte gerade noch über neuen Film reden. Es ist wirklich irre, aber ich komme gar nicht hinterher, ich muss selber überlegen. Also Weihnachten ist auch noch, danke, sonst hätte ich das fast vergessen.
Und du hast
vergessen.
Drei Kinder, die sicherlich auch noch Weihnachten feiern möchten.
Nee, natürlich. Nee, das steht definitiv an. Klar, jetzt wird's schon kälter. Ich mag die Zeit gerade sehr. Ich finde es auch in Berlin fast, es ist auch in München schön zu der Zeit, aber es ist so, wenn's hier graupelt, was so viele Leute nicht mögen und wenn's oll wird in Berlin, mag ich es eigentlich immer fast noch mehr. Weihnachten steht an, es kommt noch ein neuer Film, ich sag's jetzt einfach, das ist eine Fitzek-Verfilmung von Sebastian Fitzek, Der Heimweg heißt das. Das ist ein sehr heftiger Film, ja, den sich die Zartbeseiteten eher nicht angucken sollten, sondern die was aushalten. Das Buch ist schon so krass, so hart und der Film ist es auch, aber ein wahnsinnig starkes Filmwerk, was wir da geschafft haben, oder der Adolfo vielmehr, der tolle Regisseur Adolfo J. Kolmerer. So, das heißt, Der Heimweg, das kommt raus, das wird krass, da gibt's auch wieder eine Premiere. Wunderschöne, haben wir schon gesagt, kommt raus. Jetzt war gerade eine Premiere, also irgendwie ist beruflich sehr viel los, sodass ich also mit den Releases beschäftigt bin, mit denen, dass die Sachen rauskommen. Füße hoch ist angesagt, Richtung Ende des Jahres. Einfach mal im Sessel sitzen, mal was lesen, mal ein Buch nehmen. So.
Ein schönes Schlusswort. Friedrich, danke, dass du da warst.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.